So schön, wieder hier zu sein. Mir kommt es vor, als ob wir uns schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen haben. Und da habe ich gedacht, Mensch, wir haben uns fast eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich war eine Woche weg auf Fortbildung in Erzhausen. Ihr habt in dieser Zeit hier Allianz Gebetswoche gehabt. Und ich habe schon die ein oder andere Rückmeldung bekommen, wie so dieses Beten mit Geschwistern aus anderen Gemeinden war, zusammen Gottes Angesicht zu suchen und ihm in den Ohren zu legen. Die Wochen davor, dem Sonntag davor, war der Auftaktgottesdienst in der Marktkirche, der Sonntag davor war Knut Adler da bei den Methodisten, wo wir zusammen mit denen Gottesdienst gefeiert haben. Das heißt, unser allererster Gottesdienst dieses Jahr, im Jahre 2011 des Herrn, hier in der Pfingstgemeinde, heute. Und ich freue mich so darüber. Amen. Ja, ich glaube, dass Gott heute wirklich Segen vorbereitet hat. Heute in der Predigt soll es darum gehen, dass Gott seine Augen aufhält nach Menschen, die ihm gefallen wollen. Gott hält seine Augen auf nach Menschen, die ihm gefallen wollen. Ich lese mal Matthäus Evangelium Kapitel 13. Wer will, kann seine Bibel aufschlagen, kann mitlesen. Kapitel 13, die Verse 3 bis 9 und 18 bis 23. 13, ab Vers 3. Hört zu, begann er. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel in Dorngestrüpp und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Zum Teil hundertfach, zum Teil sechzigfach, zum Teil dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Und ab Vers 18. Ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf dem Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder gar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil des Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es. Und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es. Und bringt dann auch Frucht, einer hundertfach, einer sechzigfach und wieder ein anderer dreißigfach. Jesus, ich lade dich ein, jetzt zu uns zu reden. Ich lade dich ein, wirklich unsere Ohren aufzutun, unsere Herzen aufzutun, wirklich das zu hören, was du zu sagen hast. Komm, Heiliger Geist, und sprich jetzt zu uns. Amen. Hast du dir schon mal überlegt, ob du Gott gefallen möchtest? Manche leben nämlich in so einer Art Missverständnis. Da denkt man, Andreas, was willst du eigentlich von mir? Ich bin doch gerettet, das reicht. Ich bin doch gerettet für die Ewigkeit. Ich habe Jesus angenommen, ich habe mich irgendwann mal dafür entschieden, habe gesagt, ja, das, was Jesus am Kreuz getan hat, das hat er für mich getan. Und ich werde im Himmel dabei sein. Ich bin mir sicher. Das reicht doch. Willst du Gott gefallen? Max Lucado hat eine interessante Geschichte erzählt. Und zwar die Kinder des Königs hat er erzählt. Kennt jemand diese Geschichte? Ein paar Einzelne schon. Es ist eine Geschichte, die lohnt sich zu lesen. Ganz, ganz toll. Da geht es darum, dass in einem Dorf, in einer Stadt, gibt es 5 Waisenkinder. Und die hatten ihre Eltern verloren und die mussten ein Leben führen, ohne dass sich jemand um sie gekümmert hat. Und dass sie in der kalten Welt bestehen konnten, haben sie sich zusammengetan zu so einer Art Familie. Und sie haben die Möglichkeit bekommen, ein Dach über dem Kopf zu haben und dort als zusammen zu leben. Bis eines Tages der König dieses Landes davon hörte. Und der König dieses Landes hat sich entschlossen, diese 5 Waisenkinder zu adoptieren und zu sagen, hey, ich hole diese Kinder in mein Schloss. Ich möchte, dass sie bei mir wohnen. Und so hat er einen Brief geschrieben mit Siegel und allem drum und dran und hat gesagt, ich komme und werde diese Kinder abholen. Und diese Kinder, als sie das gehört haben, die waren völlig aus dem Häuschen. Wer hat nicht davon geträumt, mal vom König ins Schloss eingeladen zu werden? Aber es war ja noch mehr. Sie wurden adoptiert, sie durften in dem Schloss wohnen. Und die haben sich riesig drauf gefreut, dass der König gesagt hat, hey, ich will euer Papa sein. Und die Leute der Stadt haben das auch gehört und waren auch völlig aus dem Häuschen. Wow, der König adoptiert diese Kinder und er wird in unsere Stadt kommen, um diese Kinder abzuholen. Oh, der König kommt in unsere Stadt, was Großartiges. Und dann gab es einige Leute, gescheite Leute würde man sagen, kluge Leute, gebildete Leute, die gesagt haben, aber hört mal zu, ihr Kinder, das ist der König, das ist nicht irgendwer. Wir werden die roten Teppiche ausrollen, wenn er kommt und so weiter. Und den König, dem muss man natürlich gefallen. Und darum müsst ihr alles dran setzen, diesem König zu gefallen. Sind die Kinder nachdenklich geworden. Was können wir als arme Waisenkinder den König geben, damit wir ihm gefallen? Und dann die Leute der Stadt haben versucht, denen zu helfen und da sind sie auf so verschiedene Sachen gekommen. Der eine, der konnte recht gut mit Messer und Holz umgehen, der konnte sehr gut schnitzen und hat angefangen, wenn der König kommt, möchte ich ihm ein Geschenk geben. Ich möchte ihm was geschnitzt haben und ich werde ihm das schenken. Und hat sein Bestes rein investiert und hat versucht, sein Bestes zu geben für den König und hat geschnitzt und hat dazugelernt, hat Tipps geholt und wurde immer besser. Und ein Mädchen aus diesen 5 Kindern, die konnte wunderbar malen. Und so hat sie sich Malsachen besorgt, eine Staffelei und Pinsel und Farben und ist rausgegangen und hat gesagt, ich male dem König ein Bild. Ja, und ein weiterer, der hat gesagt, malen kann ich nicht, schnitzen kann ich nicht, aber ich lese unwahrscheinlich gern, ich kann lesen. Und ich werde mir alles Wissen aneignen, was ich nur finden kann. Und dieses Wissen, das wird mir helfen, den König zu beeindrucken, dass der König Gefallen an mir findet. Und so hat sich jedes Kind Gedanken gemacht. Nur eines dieser 5 Waisenkinder stand da und hat überlegt, ich kann nicht schnitzen, ich kann nicht malen. Ich wüsste nicht, womit ich den König beeindrucken sollte. Und sie ist zu dem Jungen hingegangen, der schnitzen kann, und gefragt, kannst du mir nicht zeigen, wie ich damit umgehe, mit dem Messer und dem Holz? Der Junge hat gesagt, nee, ich habe keine Zeit, ich muss weiter an meine, dass es wirklich gut wird, dran arbeiten. Ich will ja den König beeindrucken, der König wird kommen. Und so ist das Mädchen weitergegangen zu dem anderen Mädchen, das so toll malen konnte und hat es auch auf dem Hügel vor der Stadt gefunden, wo sie mit ihrer Staffelei stand und die Landschaft abgemalt hat, hat gesagt, kannst du mir nicht zeigen, wie ich mit einem Pinsel umgehen kann? Und auch sie hat gesagt, du, ich habe keine Zeit, ich will dieses Kunstwerk rechtzeitig fertig bringen und es soll ja richtig gut sein. Ja, und auch zu dem, der richtig gelehrt war, ist er gekommen, aber auch da hat sie eine Abfuhr bekommen. Und so hat das Mädchen das gemacht, was sie eigentlich immer gemacht hat. Sie ist auf keine Idee gekommen, was können sie dem König gefallen. Also hat sie sich ins Stadttor gesetzt und im Stadttor, da hat sie immer sich um die Leute eben gefragt, wohin gehst du? Ja, ich gehe raus aufs Feld. Na, dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Feldarbeit. Ein anderer kam rein von einer langen Reise und das Mädchen hat gesagt, schön, dass du wieder zu Hause bist, in unserer Stadt wieder angekommen. Es ist richtig gut, dass du wieder da bist. Und so war das Mädchen am Stadttor und alle Leute kannten sie. Und sie hat dann auch immer wieder Esel oder sonstige Lasttiere, Eimer Wasser geholt, getränkt und so. Aber das Mädchen war diesmal traurig, weil sie nicht wusste, womit kann ich dem König gefallen? Und eines Tages kam jemand, anscheinend ein Händler oder jemand, der sehr lange, sehr weit unterwegs war, mit seinem Esel an und war ziemlich müde. Und das Mädchen hat gesagt, du bist fremd hier, du bist sehr lange unterwegs gewesen. Komm, hier drüben ist eine Bank, da kannst du dich hinsetzen, da kannst du deine müden Füße ausruhen. Und hat sich um diesen Mann gekümmert, hat dem Esel einen Eimer geholt, dass er trinken konnte und hat gefragt, was bringt dich in unsere Stadt? Und dieser Mann hat gesagt, ich suche Leute, ich bin hierher gekommen, um Menschen zu treffen. Und hat sie gesagt, na dann wünsche ich dir, dass alles gut verläuft in deinen Treffen mit diesen Menschen. Und der König hat noch gefragt, ob er den Esel da lassen könnte und ja, das ging. Und ich habe mich natürlich jetzt verraten. Okay. Dieser Mann war nämlich eben der König, aber das Mädchen, das hat das nicht gemerkt. Und dieser Mann ist von einem dieser Kinder zum nächsten gegangen und hat überall gehört, ist zu dem einen gekommen, der so toll schnitzen konnte und der hat gesagt, du, ich habe keine Zeit für dich. Der König wird irgendwann kommen. Ich habe keine Zeit für dich. Ich will den König gefallen. Ich will ihn beeindrucken. Und ich werde mein Bestes geben, um diesen König zu beeindrucken. Tja, da ist der Mann weitergegangen. Und er ist zu dem Mädchen gekommen, das so malen kann. Und da ähnliche Reaktionen. Wieder ist dieser Mann abgeblitzt. Und letztendlich ist der Mann bei allen vier Kindern abgeblitzt. Und er ist zurückgekommen zum Stadttor und das Mädchen sieht, wie er ein bisschen geknickt da zum Stadttor zurückkommt und sich setzt und fragt, und, warst du erfolgreich? Und dieser Mann sagt, nein, ich war nicht erfolgreich. Diejenigen, die ich besuchen wollte, die ich abholen wollte, die hatten alle keine Zeit. Und dieses Mädchen schaut auf und erkennt, wer dieser Mann ist. Erkennt, dass es der König ist. Und dieser König lädt dieses Mädchen ein, komm du mit mir, komm in meinen Palast. Und das Mädchen, läuft feuerrot an, aber ich habe doch gar nichts, womit ich dir gefallen kann. Ich habe doch gar nichts, womit ich dich beeindrucken kann. Und der König sagt, doch, du hast mir das Beste gegeben, was du geben konntest. Du hast mir nämlich dein Herz geschenkt. Du hast mir dein Herz gegeben. Ich finde eine wahnsinns beeindruckende Geschichte. Du hast mir dein Herz gegeben. Gott hält Ausschau nach Menschen, die ihn gefallen wollen. Aber nicht gefallen mit irgendwelchen Dingen, sondern gefallen mit der Haltung des Herzens. Danach, nach dieser Herzenseinstellung, schaut Gott aus. Und die Geschichte hier im Matthäusevangelium erzählt genau von der Herzenseinstellung. Ich habe diese Geschichte schon oft gepredigt, meistens im Blick oder eigentlich immer im Blick auf Menschen, die Jesus noch nicht kannten. Ich habe eingeladen zum Glauben und habe gesagt, diese seid ein Ackerboden, wo das Wort Gottes auf fruchtbaren Boden fällt, wo ihr sagt, ja, das, was im Wort Gottes erzählt wird, von der Liebe Gottes, von diesem König, der mich in seinen Palast holen will, ich bin bereit dazu, ich öffne mein Herz dafür. So habe ich immer über diesen Text gepredigt. Aber ich glaube, der Text ist wesentlich weiter. Der hat uns auch als Christen viel zu sagen. Der Text beschränkt sich nicht darauf, auf Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sondern wenn wir das lesen, geht es in diesem Text im Kern darum, dass das Thema ist, wie ist dein Herz? Welcher Ackerboden, welcher Zustand hat dein Herz? Ist dein Herz ein Ackerboden, der wie der Weg ist? Oder wie beim Felsen? Oder wie unter den Dornen? Oder ist er fruchtbarer Ackerboden? Bevor ich darauf eingehe, möchte ich euch jemand anders vor Augen führen, wo auch dieses Herz ganz sichtbar geworden ist. Und zwar im 4. Buch Mose, Kapitel 14, die Verse, ja, so Vers 24 ist so der Kernvers, wo es letztendlich darum geht. Das ist Kapitel 13 und 14 ist die Geschichte, wo Mose Kundschafter ausschickt. Sie waren unterwegs, sie kamen aus Ägypten, waren unterwegs durch die Wüste, hatten die Bundeslade dabei und jetzt war es Zeit, in das verheißene Land zu kommen. Und Mose schickt auf den Auftrag Gottes her Kundschafter aus, in dieses Land hinein. 10 Kundschafter. Und sie sollen das Land erkunden. Und die meisten von euch werden diese Geschichte kennen. Die Kundschafter kommen zurück. Und was tun sie? Sie berichten, ja, das Land ist das Land, wo Milch und Honig fließt. Das sind Weintrauben, die kannst du nicht beschreiben. Die müsst ihr sehen. Und die haben sie an einem Stock mitgebracht. Also Wahnsinn. Und Feigen gibt es da, oh, die größten und besten und herrlichsten Feigen, die ihr je gegessen habt. Und das Volk, dem wird schon ganz wässrig im Mund und dann sagen sie, aber, da gibt es eine Sache, dieses Land ist nicht unbewohnt. Da wohnen Riesen und wir sind wie Heuschrecken in ihren Augen und wir haben keine Chance, in dieses Land zu kommen. Und sie setzen noch einen drauf und erzählen, dass dieses Land seine Bewohner frisst und so weiter und so fort. Und dann treten Kaleb und Josua auf. Und Kaleb sagt, hey Leute, ihr verliert eine Sache aus dem Blick. Ja, wir haben das auch gesehen, diese befestigten Städte, diese Leute da. Wir haben auch gesehen, das gute Land, aber auch die Schwierigkeiten. Aber wir haben doch einen Gott, der mit uns ist. Und ein Gott, der gesagt hat, ich werde für euch streiten. Ich werde mit euch mitgehen. Ich werde euch niemals verlassen. Aber das Herz des Volks war verzagt. Die waren ängstlich geworden. Zwischen Kaleb und Josua und den anderen Botschaftern gab es einen großen Unterschied. Manchmal sagen wir ja, so die Herzenshaltung, gibt es einen großen Unterschied zwischen Menschen, die in der Welt leben, die Jesus nicht kennen, und uns Christen. Ich behaupte, unter uns Christen gibt es auch sehr unterschiedliche Herzenseinstellungen. Und das wird an der Sache deutlich. Die waren alle aus dem Volk Gottes. Die haben alle zum alten Bund gehört. Die haben alle dabei, als sie ausgezogen sind aus Ägypten, sie waren dabei, als die 10 Gebote gegeben wurden. Sie haben Höhen erlebt, sie haben Niederlagen erlebt. Aber letztendlich kam es dann dazu, dass dass sie trotzdem unterschiedlich reagiert haben auf die Situation. Die einen, Kaleb und Josua, haben ihr Herz geöffnet, haben gesagt, wir vertrauen Gott. Wir vertrauen seinem Wort, seinen Zusagen. Und die anderen haben gesehen, das musst du doch mal nüchtern sehen. Guck dir doch mal diese Mauern an. Guck dir doch mal die Bewaffnung dieses Volkes an. Du kannst doch nicht als blauäugiger Träumer, das musst du doch echt nüchtern sehen. Ich habe nichts gegen das nüchtern sehen. Aber da geht es um etwas Tieferes, um eine Herzenseinstellung. Und Gott hat diese Botschafter ja nicht losgeschickt, damit sie das Land erkunden letztendlich. Gott wusste ja, dass es da starke Mauern gibt und so. Sondern Gott wollte ermutigen, glaube ich. Das, was Kaleb letztendlich versucht hat, dann noch zu tun. Es gibt, die Frage ist, wie ist unser Herz beschaffen? Ich komme jetzt wieder zu dem Ackerfeld zurück. Manchen Christen ist es einfach genug, gerettet zu sein. Und die sagen, ich brauche nicht mehr als Christ. Ich bin gerettet und lass mich mit allem anderen in Ruhe. Das ist der Weg. Alles, was nach der Rettung noch auf das Herz draufkommt, was Gottes Wort noch sagt, das Wort Gottes wird ausgesät. Dass Gott zum Beispiel sagt, hey, vertraue mir, ordne dich mir unter. Ich weiß, wo dein Leben lang geht. Das wollen sie nicht hören. Und so hat der Teufel jede Menge Möglichkeiten, dieses Wort einfach wieder aufzusammeln und wegzunehmen. Ist unser Herz so, dass wir außer der Rettung nichts weiter hören wollen? Oder ist dein Herz vielleicht wie bei einem Felsen? Du hörst Dinge und du sagst, wow, ja, ich bin dabei. Aber sobald der erste Widerstand kommt, bricht das zusammen. Ich denke da an die Geschichte mit Petrus. Petrus war dabei, als Jesus mit dem reichen Jüngling geredet hat. Und Jesus hat zum reichen Jüngling gesagt, folge mir nach, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Und der reiche Jüngling geht traurig weg. Und Petrus hat nichts Besseres zu tun, als gleich danach, müsst ihr mal die Verse danach lesen, gleich danach zu ihm zu kommen. Jesus, aber wir sind dir nachgefolgt. Und was war? Er war bereit, bis zu einem bestimmten Punkt zu gehen. Die Pflanze, die Saat konnte aufgehen, bis zu einem bestimmten Punkt. Aber dann, wir kennen die Geschichte, als er in die Situation kam, als Jesus verhaftet wurde. Und er hat alles abgestritten. Fels. Und ich behaupte mal, spätestens im dritten Bereich, bei den Dornen, finden wir uns wieder. Da habe ich mich sofort wiedergefunden. Manchmal ist das Wort Gottes in unserem Leben so, dass die Saat ausgesät wird. Dass wir das Wort Gottes hören und sagen, ja, ich will mit Gott laufen. Ja, ich will eine Herzenseinstellung haben, worüber Gott sich freut. Hey, ich will eine enge Beziehung zu ihm haben. Aber dann kommen die Sorgen des Alltags. Und im Alltag vergisst man irgendwann, ach, ich wollte ja eigentlich noch beten. Naja, das mache ich morgen. Ja, heute war zu viel Termine mit Bibellesen, das hat nicht mehr so funktioniert. Und Gott ist ja auch nicht so gesetzlich erpicht, du musst Bibel lesen, sondern es geht ihm ja irgendwo ums Prinzip, oder nicht? Und der Alltag, die Sorgen des Alltags, die Verführungen des Reichtums, und wir leben hier in einem reichen Land. Wir sind tagtäglich, ohne jetzt steinreich zu sein, sind wir tagtäglich von Verführungen des Alltags konfrontiert. Und wenn es nur der Fernseher ist, der uns die Zeit zum Beten wegnimmt, die Verführungen des Reichtums. Und wo die Frage ist, ist unser Herz ein Ackerboden, wo Dornen Raum haben? Oder sind wir bereit zu sagen, ich möchte, dass diese Dornen in meinem Leben meinen Entschluss, das fruchtbar, dass der Saat des Wortes Gottes fruchtbar in meinem Leben wieder hochwächst. Diese Dornen sollen das nicht überschatten. Mein Alltag soll meinen Entschluss heute am Sonntag nicht wieder unter Kontrolle kriegen. Der Alltag soll nicht die Kontrolle haben, sondern auch im Alltag will ich den Weg mit Gott gehen. Ich will mich wirklich verändern lassen. Und dann wird unser Herz zu einem Boden, der wirklich Frucht bringt. 100-fach, 60-fach, 30-fach. Die Bibel lädt uns immer wieder an vielen Stellen ein dazu, dass wir wachsen sollen, dass wir durch das Wort Gottes wachsen sollen und vor allem an Erkenntnis. Wir haben vorhin gesungen in der Lobpreiszeit: Gott, lass uns erkennen, so wie du wirklich bist. Das ist die Grundlage eines Herzens, das sich wirklich danach sehnt. Gott, ich strecke mich aus nach dir. Ich will dich erkennen, so wie du wirklich bist. Und erkennen hat nicht nur was mit Intellekt zu tun, sondern erkennen hat auch was mit dem Herzen zu tun. Adam erkannte sein Weib, steht in der Bibel. Hey, die zwei sind Mann und Frau geworden. Die haben richtig was getan dabei. Die haben nämlich die Ehe vollzogen. Die haben Sex gehabt. Adam erkannte sein Weib. Wenn du Gott erkennen willst, wie Gott wirklich ist, dann reicht das nicht einfach nur, die Bibel zu lesen. Dann musst du die Bibel auch tun. Und das hat was mit der Herzenseinstellung zu tun. Bin ich bereit dazu, das wirklich in meinem Alltag zu tun? Oder sehe ich die Mauern dieser Ureinwohner, meines alten Menschen? Der alte Mensch ist nämlich so ein Ureinwohner bei mir. Und sehe ich die Mauern, die Waffen dieses Ureinwohners und resigniere und sage, naja, bei mir lässt sich halt im Alltag nicht viel. Ich habe schon ein paar Mal probiert. Gott möchte, dass du wächst in der Erkenntnis. Und er wird dich auch mit dieser Kraft ausrüsten. Und wenn du 3 Niederlagen erlitten hast, versuch's ein 4. Mal. Gott wird sein Versprechen nicht zurückziehen. Er sucht nach Menschen, die ihm gefallen wollen. Und das, was ihm gefällt, ist ein Herz, das fruchtbar ist, wo das Weizenkorn in fruchtbaren Boden fällt. Und das kostet natürlich was. Das kostet Gehorsam. Wir kennen die Stelle, wo Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Mein Joch ist sanft. Matthäus 11, Vers 25 bis 30. Das kostet was, Gott zu erkennen. Das kostet nämlich auch Zeit. Johannes 17, Vers 3. Aber es lohnt sich auch. In Daniel 11, Vers 31 und 32 steht drin, dass die Leute, die Gott erkennen, auch später dem Antichristen Widerstand leisten können. Nicht die viel über die Bibel wissen. Der Teufel weiß auch viel über die Bibel. Sondern die, die Gott erkennen. Hey, es geht nicht um irgendeine Theorie, die irgendwo du lernen musst, sondern es geht darum, wirklich mit Gott zu leben in deinem Alltag. Und da ist erstmal deine Herzenseinstellung gefragt. Bist du bereit dazu? Die Kraft kriegst du von Gott. Wir haben vorhin gehört, für den Harzbeter. An der Stelle ein kleiner Einschub. Nochmal, warum werden die Kundschafter ins verheißene Land geschickt? Damit sie sich eine objektive Meinung über das verheißene Land bilden? Gott wusste, dass es dort befestigte Städte gibt und starke Kämpfer. Gott schickte sie dahin, um das Volk zu ermutigen. Erschreckt nicht, Gott ist mit uns. Aber stattdessen kommen sie und sagen, oh, ist alles so schwierig. Heutzutage sagt man, oh, hier im Harz, das ist so steiniger Boden. Dasselbe habe ich in Ostfriesland auch gehört. Ich glaube, dass Gott derselbe ist, egal wie. Ich glaube, dass Gott derselbe ist, egal wie die Menschen erstmal eingestellt sind. Und Gott möchte was bewirken durch uns. Aber er wird das nie gegen uns tun, sondern er wartet darauf, dass wir bereit sind und zu sagen, ja, wir gehen. Paulus betet im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 18, gib den Christen den Geist der Weisheit, der Offenbarung und der Erkenntnis. Und diese Erkenntnis, dass diese Erkenntnis in dir Raum gewinnt, wächst, das wünsche ich dir. Den Menschen, die wirklich wachsen im Glauben, die Gott immer mehr kennenlernen, die sich entwickeln, denen sieht man das an. Weil dann, wenn du das, wenn du dein Herz zum fruchtbaren Ackerboden machst, dann wird man dir ansehen, dass du ein Mensch des Glaubens wirst. Dann wird man dich nicht mehr erschüttern können mit, ach, das ist alles so schwierig und so, sondern du wirst sagen, aber ich kenne meinen Gott. Ich kenne meinen Gott. Nicht, ich weiß viel über ihn, sondern ich kenne meinen Gott. Und mein Gott ist treu und er hält zu mir und er wird mich niemals verlassen. Menschen, die Gott kennengelernt haben, entwickeln sich und denen sieht man es an. Das ist das, was Gott gefällt. Amen.